Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ich denke, das betrifft uns alle. Vergebung, der Schlüssel zum Leben. Egal, ob du Christ bist oder nicht, wir leben in einer total verrückten Zeit. Die ganze Welt steht Kopf und auch Nicht-Christen sagen, wie soll das weitergehen? Wo führt das hin? Und ich finde es interessant, bevor ich den Predigttext lese, der Apostel Paulus hat uns im 2. Timotheusbrief so eine Checkliste überreicht, damit wir erkennen können, was geht hier auf unserem Kosmos eigentlich wirklich ab. In 2. Timotheus 3, da schreibt er, ich lese dann ein paar Verse, das sollst du aber wissen. Also es ist wichtig, dass wir das wissen. Dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Und diese Eigenschaften, die ich jetzt aufzähle, das sind alles widergöttliche Zeichen, widergöttliche Charakterzüge, die in uns Menschen drin sind, die Gott aber nicht möchte. Und wir sehen, dass wir in einer Zeit leben, das sollst du aber wissen, dass der ganze Kosmos mit diesen Dingen übersät ist. Und wir auch selber merken immer wieder, dass wir Betroffene sind. Aber Gott möchte das nicht. Und nun zählt er das auf, diesen Katalog. Denn die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig. Gierig. Das muss ich haben. Wenn ich das nicht kriege, dann mache ich dich nieder. Also die ganze Welt ist geldgierig geworden. Das geht aber auch in den kleinsten Zellen, in unserem Alltag, in unseren Gemeinden, in unseren, ob das auf dem Schulhof ist, überall geldgierig. Prahlerisch, das heißt aufreißerisch. Ich bin der Größte. Ich prahle, übertreiben. Hochmütig. Hochmütig ist das Gegenteil von demütig. Jesus liebt Demut und er sagt, kommt her zu mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und wir haben oft das Gegenteil. Dann Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos. Was heißt das? Das sind so starke Ausdrücke. Also jeder Begriff wäre eigentlich eine Predigt. Gottlos, wir sehen, dass sich unsere ganze Gesellschaft, und wir können das in Deutschland am besten sehen, wo ein Grundgesetz ist, wo man geschworen hat, in Verantwortung vor Gott und die Welt wollen wir das Land regieren. Und Gott klammert man einfach aus, den gibt es nicht mehr. Wir erfinden eigene Ideen, eigene Wertvorstellungen. Ehe, Mann und Frau hat man alles über Bord geworfen. Man hat viele andere Dinge, wo Gott sagt, so soll das sein. Habt Frieden untereinander. Und das ist so schwer. Zuchtlos, unversöhnlich, lieblos. Verleumderisch. Verleumderisch ist schlechtes Zeugnis über andere reden. Hast du schon gehört? Wir kennen uns alle wieder. Wir sind selber die Besten. Hochmütig, wir. Und die anderen, da fällt uns schon irgendwas ein, wo wir denen mit ins schlechte Licht rücken können. Und das ist unser Zustand. Aber vorweg, das soll nicht so bleiben. Jesus möchte uns verändern, mich verändern, dich verändern und er wird auch die ganze Welt verändern in einer richtigen Richtung, die gut ist. Er wird das wiederherstellen, weil kein Mensch das kann. Und der erste Schritt für eine Veränderung, die beginnt nicht bei euch, die beginnt bei mir. Wir sehen oft den Splitter im Auge des anderen und in den Balken im Eigen sehen wir nicht mehr. Das macht uns blind für die Realität. Sagt Jesus selbst, ist so. Und ich kann das nur von mir bestätigen. Ich habe so eine kleine Einleitungsgeschichte. Gestern musste ich meine Frau zum Flixbus nach Osnabrück bringen, um 2 Uhr nachts, eine unheimlich gute, passende Zeit, mitten in der Nacht, wo wir alle hellwach sind und hoch erfreut, voll Power. Und da sind wir kurz vor Osnabrück und um 2 Uhr sollte der Flixbus gehen. Sie fuhr mit dem nach Berlin zum Flughafen und sie sind jetzt auf der Missionskonferenz von Betzer Shalom in Frankreich, in der Nähe von Marseille. Und da sind wir so kurz vor Osnabrück und dann sagt sie plötzlich, ich habe mein Handy vergessen. Ja, ich sage, das ist toll. Und jetzt? Ja, du musst umdrehen. Ich sage, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder oder den Bus zu verpassen, du kommst nicht mit nach Berlin. Oder ich hole dein Handy, du hast ein Handy und sitzt zu Hause. Und dann in diesem Augenblick, dann gehen einem ja Gedanken durch den Kopf. Und jetzt, je älter man in einer Ehe wird, man muss dann nicht mehr immer alles aussprechen, was man denkt. Und das ist ein Segen. Wir haben uns also richtig zu Tode angeschwiegen. Früher war das meistens angeschrien nicht, aber dann waren die Worte schon etwas heftiger und dann gibt das, ihr kennt das vielleicht, ihr lacht, also ich sehe, also ihr seid nicht unbedacht, dann werden die Worte, die fangen an, es wird ein Wortgefecht und dann kommt das Feuergefecht. Und dann kann es auch Tote geben, wenn das Feuer hart genug ist. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und deshalb Vergebung, Frieden, habe ich Frieden im Herzen und die kleinsten Dinge, die können uns zur Weißglut bringen. Und wir konnten das aber Gott sei Dank gestern noch gut lösen und konnten uns im Arm nehmen auf dem Bahnhof in Osnabrück und dann kam der Bus erst um 14:45, also eine Viertelstunde später. Ich stell dir mal vor, ich wäre nicht umgekehrt. Das wäre dann nicht gut gewesen. So, aber Gott hat das so geführt und es war so. Und wir alle kennen das, dass wir schon verletzt wurden in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, vielleicht auf dem Schulhof, Mobbing, alles das kennt ihr. Wir werden beleidigt und dann ist ein so ein Mensch da, der uns immer wieder vor Augen kommt, in unseren Gedanken. Du gehst abends schlafen und dann kommt diese Person wieder. Und was wünschen wir ihm? Natürlich Frieden. Nein, nicht. Die Bibel fordert uns auf, vergeben. Wenn ich Menschen, die an mir schuldig geworden sind, hingehe und vergebe, das ist der Schlüssel zum Leben, das ist der Schlüssel zum Frieden. Nicht umgekehrt. Und wir Menschen, wir sind auf Rache aus. Wenn uns jemand beleidigt hat, verletzt hat, dann kommt uns nicht der Gedanke, jetzt muss ich für diesen Deppen beten oder ihn segnen, sondern ich sage das mal so auf Deutsch, dann geht dann erstmal das Messer in der Tasche auf. So, wir sind auf Rache aus. Wir wollen es ihm heimzahlen. Und Jesus sagt, genau das soll nicht so sein unter euch. Wer Frieden will, muss immer in Vorleistung gehen. Der muss den ersten Schritt machen. Vergebung ist der Schlüssel zum Leben. Und Vergeltung ist teuflisch. Rache ist teuflisch. Frieden und Vergebung, Versöhnung ist göttlich. Vergebung ist eine göttliche Eigenschaft, die wir aus uns nicht haben. Und ich lese uns jetzt in Psalm 130, das ist eigentlich der Predigttext, ein Bußpsalm. Der Psalmist schreibt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Alleine schon, er ist am Boden, er ruft aus der Tiefe, ich habe selber in meinem Leben, aus der Tiefe, wie ich mit meinem Leben abgeschlossen hatte, zu diesem Gott gerufen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Also ein Mensch, der irgendwo abgeschlossen hat. Und dann, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Der Psalmist erkennt, er ist ein Sünder und er schreit zu Gott und sagt, wenn du Sünde anrechnest, du heiliger, ewiger Gott, wer kann vor dir bestehen? Niemand kann vor dir bestehen. Keiner, kein Mensch, keine Nation, kein Volk, keine Sprache. Und ob ich auch in einer Kirche bin oder in einer Freikirche oder in einer religiösen Vereinigung, alles das ist kann gut sein, aber das rettet mich nicht. Und dann schreibt der Psalmist weiter in Vers 4, denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte, die Gottesfurcht. Wer bist du eigentlich, Gott? Du großer, heiliger Gott, du gibst dich mit mir ab, mit uns sündigen Menschen, dass ich dich fürchte, die Gottesfurcht. Nicht die Menschenfurcht soll in uns Gestalt gewinnen, sondern die Gottesfurcht. Ihn ehren, nicht nur am Sonntag, sondern auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wird das in unserem Leben sichtbar, wer in meinem Leben Herr ist? Und dann schreibt der Psalmist weiter im Vers 6. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Also in die Nacht ist es dunkel und wir warten, dass der Morgen anbricht, dass das Licht kommt, dass wir wieder Orientierung haben. Darum geht es. Ich schreie zu Gott, gib mir wieder Orientierung aus dieser Tiefe. Wie geht das weiter auf unserem Kosmos? Viele junge Menschen haben keine Zukunftsperspektiven mehr. Sie sagen, wie soll das weitergehen? Sie sehen das. Nicht-Christen und Christen. Und Vers 7, hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade, das heißt, unverdiente Liebe Gottes, er bietet jedem Menschen Vergebung, Gnade an. Du hast das nicht verdient. Ich kann das auch nicht einfordern, aber die Gnade ist so groß. Egal wie tief wir in die Suppe stecken oder im Dreck. Jesus sagt, komm her zu mir. Ihr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Shalom, ich will euch Frieden für eure Seelen geben. Nur da ist die Adresse, bei Jesus. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Aber viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass sie diesen Jesus brauchen. Sie meinen, sie kriegen alles selber hin. Gucken wir unsere Politiker an. Sie denken, sie kriegen alles gewuppt. Und wo das Wort Gottes abgeschafft ist, da setzt man künstliche Intelligenz ein. Und wo die endet, muss ich euch nicht sagen. Das wisst ihr genauso gut. Und wichtig ist, dass wir das Erste, was ich euch sagen möchte, Vergebung ist der Schlüssel zum Leben. Habe ich Frieden mit Gott? Habe ich Frieden mit Gott? Bin ich mit Gott versöhnt? Habe ich diesen Schritt in meinem Leben getan? Wir beten das doch in unseren Kirchen am Sonntag, im Vater Unser. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das Erste ist, dass wir Gott bitten müssen, dass er uns die Schuld vergibt. Wenn uns die Schuld nicht vergeben ist, wenn wir da keine hundertprozentige Gewissheit drüber haben, dann sind wir auch nicht in der Lage, anderen Menschen, die an uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Und wir sind alle schuldig. Alle, es ist keiner hier, kein Mensch auf dieser Erde, der sagen kann, ich bin nicht schuldig vor Gott. Jeder ist schuldig. Und ich möchte uns in eine dramatische Geschichte mit hineinnehmen. Vergebung, der Schlüssel zum Leben. Und das erste Bild, was ich zeige, das sind Stefanie und Ursula Link. Eine ganz besondere Geschichte, die ist für mich persönlich in meinem Leben so tiefgreifend gewesen, dass ich euch daran teilhaben lassen möchte. In der Silvesternacht im Jahre 2000 ist die 16-jährige Steffi Link, sie kam von einer Feier in der Silvesternacht, wo sie mit jungen Leuten gefeiert hat, nicht wieder nach Hause zurück. Sie war auf dem Rückweg von dieser Silvesterfeier und dann wird sie unterwegs von einem Mann aufgegriffen. Sie wurde brutal vergewaltigt und danach wurde sie ermordet. Am anderen Morgen, am Neujahrsmorgen 2001, hat sie einen Landwirt, der zum Feld fuhr, der irgendwelche Früchte für die Viehfütterung geholt hat, hat Steffi dann unterwegs gefunden, an einem Feldrand liegen, mausetot, vergewaltigt, zerschändet. Es kam zur Anzeige und die Polizei, die Mordkommission, nahmen die Ermittlungen auf und der Mörder wurde wenige Tage später gefunden. Ich glaube, jeder von uns, der Kinder hat oder der Kinder lieb hat, weiß, was das für ein empfindlicher Punkt ist, wenn es unseren Kindern nicht gut geht. Und dann zu hören, wie die Polizei kam bei ihr an der Tür: Steffi ist tot. Steffi wurde heute Nacht ermordet. Und dann schreibt die Mutter, es gibt übrigens ein Buch, das heißt, ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Kann ich jedem empfehlen, das mal im ganzen Kontext zu lesen. Es lohnt sich wirklich, wer sich mit Vergebung beschäftigt. Und dann schreibt Ursula Link, sie war alleinerziehende Mutter und hatte noch eine jüngere Schwester, Nadine. Und sie sagt dann, so steht das auch in ihrem Buch, als mich dann am Neujahrsmorgen die Nachricht vom Tod meiner geliebten Tochter Steffi erreicht, bin ich unter dieser Last zusammengebrochen. Ich war fertig. Wir können das gut nachvollziehen. Sie hatte mit dem Leben abgeschlossen. Es gab keinen Freudenblick, es gab keine Zukunft mehr. Ihr Liebstes, ihre Steffi, war nicht mehr da. Ermordet. Das ist ja noch was anderes, als wenn ein Mensch eines natürlichen Todes stirbt. Das ist noch was anderes. Aber sie wurde grausam ermordet. Und sie sagt so: Mir wurde regulär der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war am Ende. Ich hatte nichts mehr zu sagen. Und da passt so der Psalm 130 aus der Tiefe. Ich bin am Ende. Ich rufe zu dir, obwohl sie diesen Gott gar nicht kannte. Sie war atheistisch, eigentlich sehr atheistisch. Und dann kommt es dazu, 2 Jahre später hat sie Tag und Nacht, sagt sie, unter dieser schweren Last gelitten. Ich schleppte mich von Tag zu Tag durchs Leben. Alle ärztliche Medizin, alle Psychiater, es hat nichts genutzt. Auch alle gut gemeinten Seelenheiler und alles, was sie ausprobiert hat. Nachts kamen mir diese Gedanken wieder. Ich hatte meine liebe Tochter vor Augen, ermordet von einem grausamen Typen. Er sitzt im Gefängnis. Rachegedanken. Den musst du es heimzahlen. Und dann lernt sie 2 Jahre später eine Christin kennen, eine gläubige Frau, die wirklich wiedergeboren gläubig ist, die mit Jesus unterwegs ist, die mit Jesus lebt. Und diese Frau nimmt sie erstmal im Arm und nimmt sich ihre an, das Menschliche. Du bist nicht übersehen, du bist geliebt. Man hat mir das Schönste, das Beste genommen. Wer liebt mich? Liebe Ursula, hat die Christin zu ihr gesagt, aus deiner Situation kann dich nur einer rausreißen. Wer? Jesus Christus, der Heiland, der Allmächtige, der kann das. Da bin ich ja gespannt. Wie soll das denn gehen? Er sagte die gläubige Christin dann zu Ursula: Ich kann für dich beten. Möchtest du das? Dass Gott dir die Verbitterung aus dem Herzen nimmt, diese Rachegefühle. Wir kennen das. Wenn wir so ein bisschen verletzt und beleidigt sind, dann haben wir schon Vergeltungsgefühle nicht. Wir wollen keinen Frieden, wir wollen dem erstmal heimzahlen, weil wir ja im Recht sind. Immer. Oder auch nicht. Und dann betet diese Christin mit Ursula Link. Sie sagte: Gut, so nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Die letzte Hoffnung. Sie beten zusammen: Herr Jesus, nimm du Ursula diese schwere Last, diese Verbitterung, diesen Hass, diesen Groll aus dem Herzen. Komm du jetzt mit seiner Liebe rein. Mach ihr das deutlich. Führe ihr das vor Augen, nicht nur vor Augen, sondern in ihr Herz. Dass du Herzen verändern kannst, jeglicher Art. Und dann schreibt die Ursula weiter: Von dem gleichen Augenblick an war mein Hassgefühl weg, meine Verbitterung legte sich. Ich lernte das erste Mal im Leben, ich kam wieder zur Ruhe nach 2 Jahren. Ich merkte, hier geschieht jetzt was Übernatürliches. Ich habe das auch in meinem Leben erlebt, wie ich genau wusste, jetzt redet Jesus in mein Herz. Er verändert jetzt. Jetzt muss ich ja sagen oder ich kann das ignorieren. Oder ich muss eine Antwort geben. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Das habe ich auch mal getan, als ich mir das Leben nehmen wollte. Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Es gab keine Zukunft mehr für mich, nur noch diesen Tunnelblick und dann diese innere Stimme. Nimm dir das Leben, dann hast du Ruhe, dann hast du Frieden. Und ihr Lieben, was dramatisch ist in unserer heutigen Zeit, dass sich immer mehr junge Menschen das Leben nehmen, die keine Hoffnung haben, die keine Zukunft mehr haben. Und Jesus sagt, ihr habt bei mir eine gute Zukunft, eine gute Hoffnung. Und das müssen wir ihnen erzählen. Und das tun wir oft nicht. Und das ist schwer. Auf jeden Fall, dann kam die Steffi, die Ursula, die kam dann zum lebendigen Glauben an Jesus. Sie lud Jesus Christus ein. Und man hat ihr auch klar gemacht, weißt du, Ursula, du bist auch eine verlorene Sünderin. Du siehst es nur, der den Mord begangen hat, dieser Mörder, der deine Tochter ermordet hat. Das ist ganz grausam und schlimm. Du hast keinen Mord begangen. Aber wie oft hast du gelogen? Wie oft, ich kenne dein Leben nicht. Aber wo hast du Gott die Ehre gegeben? Hör auf, sagte sie. Da habe ich nichts vorzuweisen. Und das, ihr Lieben, ich möchte nochmal zurückgehen ins Paradies, wo die Welt in Ordnung war. Sünde verjährt nicht. Sünde muss wieder gut gemacht werden. Sünde muss bezahlt werden. Und eine einzige Sünde hat ausgereicht, Adam und Eva im Paradies. Der Teufel kommt als verführerische Person dazwischen. Aber auch die Habgier von Eva, sie steht vor diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie sah mit ihren Augen, es war gut anzusehen, von dieser Frucht zu essen. Und der Teufel sagt, wenn du davon isst, dann geht es dir noch besser. Gott hat dir gesagt, ihr habt alles, ihr habt in Überfluss, ihr habt alles in Überfluss und kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Aber wenn du das noch nimmst, dann geht es dir noch besser. Und geht es uns nicht auch so, wenn wir einmal im Jahr im Urlaub fahren, der Nachbar fährt zweimal, auch wenn der sich einen dicken Daimler kauft, dann brauche ich einen Porsche oder so. Dieses ganz normale Denken, das ist ja in unseren Köpfen nicht raus, auch wenn wir Christen sind. Auf jeden Fall, Ursula kam dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie nahm Jesus in ihr Leben auf, bekannte Jesus ihre Sünden. Und das ist ja auch wie das im Vater Unser, wie wir das beten. Herr, vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt der zweite Schritt und wir vergeben unseren Schuldigen. Nicht umgekehrt. Also wenn wir keine Vergebung haben, wenn wir nicht wissen, wie teuer diese Vergebung von Jesus ist, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, was ihm das gekostet hat, wie viel, alles, wie teuer diese Vergebung war für meine Sünden. Eine Sünde genügt, um das Ziel zu verfehlen. Sünde heißt Zielverfehlung. Ich werde den Himmel verpassen. Eine einzige Sünde reicht aus, dass Gott uns nicht annimmt in seiner Heiligkeit. Für alle Menschen das gleiche Prinzip. Keiner kann sagen, ja, ich habe keinen umgebracht. Ich war mal in meiner Verwandtschaft auf einer goldenen Hochzeit und einer aus meinen Brüdern, fragte mich dann, ja, du gehst ja in eine evangelisch-freie Gemeinde. Ich bin noch in der Kirche. Was ist denn da der Unterschied? Was ist denn besser? Ja, sage ich, ich weiß nicht, was besser ist. Ich sage, ich habe Jesus kennengelernt und was die Kirchen nicht mehr predigen, du musst dich bekehren, du musst Buße tun, du musst Jesus annehmen zur Vergebung der Sünden, ich muss ihn in mein Herz reinnehmen. Und das lernen die Kirchen nicht mehr. Sie sagen, wenn du getauft bist als Baby, dann bist du Christ. Aber wir finden das nirgendwo in der Bibel. Wir finden es nicht. Wir müssen gucken, was steht geschrieben. Und dann sagte ich ihm, ja, wir brauchen die Vergebung von Jesus, weil die Kirchen das nicht lehren, deshalb lehren wir das in freie Gemeinden. Willst du etwa sagen, dass ich ein Sünder bin? Das war seine Antwort. Willst du etwa sagen, dass ich ein Sünder bin? Ich sage, natürlich, alle Menschen sind Sünder. Was? Ich nicht, sagt er. Sag ich, das ist interessant. Dann bist du ja Jesus, aber ich sehe, das bist du nicht. Das war der einzige Mensch, der hier gelebt hat ohne Sünde. Und du bist nicht Jesus. Nee. Aber sagt er. Er wurde richtig ruppig. Hab ich schon mal einen Menschen umgebracht? Habe ich einen ermordet? Ich sage, ich hoffe nicht. Ich sage, ich weiß es nicht. Hab ich schon mal eine Bank ausgeraubt? Ja, ich sage, ich vermute mal nicht. Dafür kenne ich dich zu wenig. Das weiß ich nicht. Aber das, ich will nur damit sagen, ich habe selber so gedacht. Ich mache das nicht zum Vorwurf. Ich habe keinen umgebracht, habe keine Bank ausgeraubt und dann bin ich ein guter Mensch. Bin ich kein Sünder. So denkt man. Auf jeden Fall, Ursel hat gemerkt, sie ist sündig, sie ist schuldig vor Gott und sie hat sich bekehrt. Und dann kam Friede in ihrem Herzen. Sie sagt, ich kriegte absoluten Frieden. Ich kriegte Shalom in meinem Herzen. Und dann passierte was Folgendes, sagte sie, das ist auch wichtig. Wo ist Steffi? Meine Tochter. Ich bin gerettet. Sie wusste, ich bin gerettet. Ich habe ewiges Leben. Ich habe eine gute Zukunft, egal was mir hier auf diesem Kosmos noch zustößt. Ich bin auf Ewigkeit bei Jesus. Er hat für meine Sünden bezahlt. Und dann kommt sie wieder fällt in so einem Loch. Sie kriegt Angst. Wo ist Steffi? Wo ist sie? Wo wird Steffi ihre Ewigkeit verbringen? Werde ich sie wiedersehen? Und sie sagt, und dann wurde ich wie von Jesus in das Schlafzimmer von Steffi geführt. Und dann lag da auf ihrem Schreibtisch, alles hat sie so gelassen aus diesem Schmerz, aus dieser Erinnerung. Und dann liegt auf dem Schreibtisch die Bibel. Und das Bild können wir uns mal anschauen. Da liegt dann eine Bibel drauf. Das nächste Bild, wenn du das mal anklicken kannst. Da steht dann drauf, Stefanie Link, also ihr Geburtsdatum. Mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich glaube, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben und meine Rechtfertigung auferstanden. Ich nehme ihn an und bekenne ihn als meinen persönlichen Retter. Und das hat Steffi dann auch unterschrieben. Und das findet dann die Mutter. Werde ich meine Steffi wiedersehen? Wow, ich werde sie wiedersehen. Das war so gewaltig. Ihr könnt es nicht glauben. Also wenn ihr das Buch lest, ich habe geweint. So krass ist das, dieses Zeugnis. Eines der besten Zeugnisse, die ich persönlich so miterleben durfte. Dann geht es aber weiter. Steffi ist gerettet. Und in dem gleichen Augenblick, als sie das liest, legt Gott in Ursulas Herz eine unglaubliche Liebe für die Leute im Gefängnis. Hat sie nie eine Beziehung zu gehabt. Im Gefängnis, da sitzen Mörder und auch der Mörder ihrer Tochter. Und sie kriegt plötzlich eine Vision und sagt, ich muss ins Gefängnis gehen, dass für diese Menschen, die so schlimme Dinge getan haben, es noch Rettung und Hoffnung gibt. Im Jahre Februar 2009 kommt es dann im Gefängnis mit dem Mörder ihrer Tochter. Sie geht dahin. Sie geht in diesem Gefängnis, wo der Mörder ihrer Tochter sitzt. Und der Mörder, der war schon sehr krank geworden. Ursula betritt das Krankenzimmer im Gefängnis und Ursula streckte dann diesem Mann die Hand entgegen, dem Mörder ihrer Tochter. Mal ganz so rational gedacht, wie geht's dir damit? Versetz dich mal in so eine Lage. Geh dann mal auf so einen Menschen zu und gib ihm die Hand in dem Bewusstsein, mir ist vergeben, die du umgebracht hast, die ist im Himmel. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Du landest hundertprozentig in der Hölle, ewig. Aber du hast noch eine Chance und das will ich dir sagen. Jesus ist auch für deine Sünden, für diesen Mord hat er bezahlt mit seinem Blut. Unglaublich. Und sie reicht ihm die Hand und der sagt dann Folgendes, Originalzitat. Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es tut mir sehr leid. Bitte vergib mir. Das hat er gesagt. Es tut mir sehr. Und Ursula sagt zu ihm: Ich vergebe dir. Ich vergebe dir den Mörder meiner Tochter. Aber es ist noch jemand hier bei uns im Raum, im Gefängnis. Wer? Wir sind doch alleine hier. Wer ist denn noch hier? Jesus. Jesus ist hier mitten unter uns. Und er kann dir deine Sünden, diesen Mord kann er dir vergeben. Das ist, ich glaube nicht, doch. Er ist für alle Sünden, hat er bezahlt, mit seinem Blut. Auch für mich, ja. Und dann beten die, dann betet Ursula Link mit dem Mörder ihrer Tochter und der bekehrt sich im Gefängnis. Kein Scherz, eine wahre Geschichte. Er nimmt den Glauben an und dann, wenn man das mal so menschlich rein, mir fehlen da manchmal die Worte für. Der Mörder sieht die Ermordete im Himmel wieder mit der Mutter der Ermordeten. Sie kommen alle drei in den Himmel. Ist das nicht krass? So groß ist die Liebe des Erretters, Jesus Christus. Und der Mörder hat dann nur noch ganz kurze Zeit gelebt, dann ist er verstorben. Und auch wir werden den Mann im Himmel wiedersehen. Wenn wir die Liebe Jesu erkennen, überhaupt begreifen wollen, können, ich glaube, das ist eine Nummer zu groß. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um das nochmal zu verdeutlichen. Er hat den Himmel verlassen, seine Herrlichkeit, er ist keine Schöpfung. Jesus ist der Schöpfer. Er ist von Ewigkeit her immer gewesen. Und er verlässt den Himmel in Herrlichkeit, in Freude, kommt für uns, für dich und für mich auf diese Erde. Und Weihnachten feiern wir das, er wird Mensch. Gott wird Mensch. Das kriegt mal auf den Zaun, wie man das erklären kann. Das sind so große Dinge, die können wir gar nicht erklären. Aber wir können sie glauben. Warum? Weil sie wahr sind. Wir tun gut daran, dass wir das wortwörtlich auch so nehmen, wie es da steht. Und dann wurde er sofort, wie er geboren war, wurde er verfolgt von König Herodes. Ließ in Bethlehem alle Kinder bis 2 Jahre, alle Knaben ermorden. Jesus floh nach Ägypten. Ja, dann sagte mal einer, ja gut, weil er Gott ist. Er konnte sich aus dem Staub machen. Ich sage, er musste sich aus dem Staub machen, weil er nachher für deine Sünden gestorben ist, dass du nicht mehr so eine große Klappe hast und so schlecht über ihn redest. Oh, Jesus wurde gerettet und alle Kinder bis 2 Jahren wurden ermordet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe 6 Kinder und mittlerweile 17 Enkelkinder und wir haben keins über. Es fehlt. Wenn eins fehlen würde, das wäre schlimm, ganz schlimm. Und wie emotional einem das dann erfasst, wenn ich kann mich dann in diese Sachen so hineinversetzen und denken, wie haben diese Mamas und Papas gedacht, wie ihnen die Kinder vor den Augen von den Römern, von den Soldaten in Stücke gehauen wurden. Was für ein Leid, was für ein Geschrei in Bethlehem. Was ist da gewesen? Wahre Geschichten. Aber der Jesus musste nach Ägypten, weil er einen größeren Auftrag hatte. Deshalb floh er. Er floh nicht, er ging dahin, weil er einen Auftrag hatte, dann für uns nachher mal zu sterben. Und er hat dann mit 30 Jahren ungefähr angefangen hat, in Israel das Evangelium zu predigen. Und als seine Predigten anfingen in Israel, hat er immer was ganz Interessantes gesagt. Tut Buße. Was heißt das? Den Begriff, den gibt es im Deutschen fast nicht mehr. Tut Buße und bekehret euch. Kommt zu mir und lasst euch eure Sünden vergeben, dass ihr nicht in euren Sünden sterbt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahegekommen. Ich bin der Weg, wenn du in den Himmel willst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Ja, Jesus, warum hast du das denn alles gemacht? Hast du nichts Besseres zu tun, als für uns alte Deppen, uns schmutzige Sünder, hier auf diese Erde zu kommen? Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das war sein Ziel. Und das hat Jesus dann vollbracht. Und dann wurde er ja, oft hat man versucht, ihn umzubringen. Er entwich immer, weil er ist, hat alles in der Hand. Dann wurde er zum Tode verurteilt, obwohl er keine Sünde getan hat. Nicht, ist der einzige Mensch, Gottes Sohn, vollkommen Gott, vollkommen Mensch, aber er blieb ohne Sünde. Und deshalb konnte er als das Lamm Gottes alle Sünden auf sich nehmen, das Reine, seine reine Seele, alle Sünden, allen Schmutz von der ganzen Welt, von Schöpfungsbeginn, auch die Sünden von Adam und Eva, die musste er auch noch mittilgen. Und bis der letzte Mensch auf dieser Erde leben wird, bis zum jüngsten Gericht, die ganzen Sünden, die sind in dem teuren Preis von Jesus bezahlt. Er hat das gemacht. Das Problem ist nur, die meisten Menschen glauben es nicht. Und die meisten Menschen nehmen es nicht an. Er hat die Hand ausgestreckt, wie Ursula Link ihre Hand ausgestreckt hat zu den Mörder, zu dem großen Sünder, diesem Verbrecher. Und er nahm das an. Und so viele Menschen, die sind so mit sich selbst beschäftigt heute, mit allen möglichen Dingen. Und sie erkennen die Liebe von Jesus nicht. Und die größte Liebe war in diesem Augenblick und die schlimmste, auch für mich so emotional, als er am Kreuz hing, die Hände ausgebreitet hat und nach unten geschaut hat. Man hat ihn noch verspottet. Hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Dann steig doch runter, wenn du was kannst. Und in diesem Augenblick hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen dir, wegen dich, wegen deine Sünden, wegen meine Sünden, wegen der Sünden der ganzen Welt. Und heute ist es so, die Menschen, die rackern sich ab von morgens bis abends und denken nicht daran. Ich habe immer den Eindruck, sie tun so, als wenn sie hier ewig auf der Erde leben werden. Aber wir werden, diese Erde wird eines Tages im Feuer vergehen, wenn der Gott diesen letzten Tag bestimmt hat und das wird kommen. Und mein Nachbar, er kommt gebürtig aus Ostdeutschland. Er hatte mehrere Bypass-Operationen und er läuft einmal bei mir auf dem Grundstück rum und ich merke dann so, jetzt hast du einen Auftrag, rede mit ihm. Ich sage, Wolfgang, wie geht's dir? Ach, schon wieder diese Bypass-Operation. Sie haben mir jetzt alle Strippen aus den Beinen gerissen, sagte, sie können mir keine neuen Schläuche mehr legen. Und ich muss nächste Woche wieder ins Krankenhaus. Und der Arzt hat mir schon gesagt, das ist nicht ohne. Wir müssen da irgendwie noch was machen am Herzen, immer wieder Herz. Und da sagt er zu mir, man weiß ja nie, man kann auch mal die Augen dabei zumachen, dass man nicht wieder aufwacht, ja. Ich sage, weißt du aber was, Wolfgang, ich kann für dich beten. Wenn du das möchtest. Ja, mach mal. So nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Ich habe für ihn gebetet. Ein paar Wochen später, er läuft wieder bei mir auf dem Grundstück. Er ist fit wie ein Turnschuh. Ja, ich sage, ich habe ja auch für dich gebetet. Ja. Aber weißt du, ich bin ein überzeugter Atheist. Okay. Also, so nach dem Motto, ich brauche das nicht mehr. Ich bin jetzt wieder richtig fit und okay, sag, wenn das deine Sicht ist, dass du das nicht brauchst, dass du Jesus nicht brauchst, aber du hast ja gemerkt, dass du wieder gesund geworden bist und du sagst jetzt, du brauchst das nicht, bist nach wie vor überzeugter Atheist. Ja, bleib mir damit vom Acker. Gut, sag ich, ich werde dich nie wieder mit Jesus konfrontieren. Das musst du einmal vor ihm selbst verantworten, wenn du vor ihm stehst. Du hast aber die Möglichkeit gehabt. Er hat dir deine Hand entgegengehalten. Ach komm, lass das mit diesem Blödsinn. Gut. Und dieser Jesus, der wurde gegeißelt, zu Unrecht angespuckt. Man hat ihn eine Dornenkrone aufgesetzt. Man hat ihn auf diese Dornenkrone geschlagen. Er war mit Blut überströmt. Er wurde beleidigt, verlästert, verlacht. Wenn nur ein einziges Ding, was man mit Jesus gemacht hat, mit uns persönlich machen würde. Überleg mal, wenn dir einer einen Vogel zeigt oder dir einer vors Bein tritt oder dir noch eine Backpfeife gibt, ist das dein Freund? Und Jesus geht diesen Weg weiter zur Hinrichtungsstätte, nach Golgatha. Er nimmt das Kreuz auf sich, er trägt das Kreuz. Für wen? Für dich. Und auch die ihn da verlacht und verspottet haben, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und was haben sie alles noch mehr gesagt? Und Er ist gegeißelt worden. Und die damalige römische Geißelung, das war ein Stock und da waren Lederriemen dran. Und in diesen Lederriemen waren am Ende Metallsplitter und Knochensplitter eingearbeitet. Es gab die jüdische Geißelung, die war einfach mit Lederriemen. Die tat auch weh, die wünsche ich mir auch nicht. Aber die römische Geißelung, die war mit diesen Lederriemen. Da waren Metallsplitter vorne reingearbeitet und Knochensplitter. Und die römische Geißelung haben viele gar nicht überlebt. Die war so grausam, die schnitzten dir unter Umständen den Bauch auf und das konntest du nicht. Und das hat Jesus alles erlebt. Unschuldig geschlagen. Er nahm alle Schuld auf. Vollkommen unschuldig. Das Lamm Gottes. Deshalb, ein Lamm ist unschuldig. Ein Lamm, so fromm wie ein Lamm. Und Jesus ist dieses Lamm Gottes, nicht ein Schaflamm, sondern er hat den Namen das Lamm Gottes. Und wie sie ihn so tierisch misshandelt haben, auf die grausamste Weise, und dann kommt die Kreuzigung, dass man seine Hände mit dicken Nägeln durchschlägt und durch seine Füße, und dann schlägt man ihn ans Kreuz. Man zieht das Kreuz hoch, links und rechts wurde zwei Verbrecher mit ihm gekreuzigt und Jesus in der Mitte. Und dann schaut er wieder runter und dann sagt er das Krasseste. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Jesus, der so viel Dreck und Leid und Elend über sich hat ergehen, als Sohn Gottes, als den Allmächtigen, für dich und für mich hat er das getan. Und er sagt dann, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist geschehen? Gott vergibt diesen Mördern, für diese Sünde wird ihnen nicht angerechnet. Das ist Vergebung. Das ist Versöhnung. Der erste Schritt zur Versöhnung ist Vergebung. Der erste Schritt zu einer Versöhnung ist, ich muss erkennen. Und Jesus hat erkannt, dass er vollkommen sündlos ist. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, damit wir leben können. Nicht umgekehrt. Und größere Liebe hat niemand. Und Jesus, das müssen wir auch nochmal dazu sagen, mir ist das ganz wichtig, dass er bis zum letzten Atemzug sein Leben voll in der Hand hatte. Er hat bestimmt, er hatte alles unter Kontrolle, selbst am Kreuz, wie die gesagt haben, nur steig doch runter. Er hatte alles unter Kontrolle. Und dann hat er, wie er das gebetet hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann hat er gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann starb Jesus. Das heißt, bis zum letzten Atemzug hat er alles unter Kontrolle. Und er ist derjenige, der über Leben und Tod das erste und das letzte Wort spricht und niemand anders. Jetzt frage ich dich und mich, wo sind meine Verletzungen, die mir der Paul zugefügt hat, die mir der Otto zugefügt hat aus meiner Nachbarschaft, der mir mal einen Vogel gezeigt hat, der mir die Zunge rausgestreckt hat, dem ich liebsten einen über die Birne geben möchte, den Kopf waschen statt die Füße. Nein, wenn wir Gottes Kinder sind, und das geht nur, wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann sind wir ein Kind Gottes in die Kindschaft. Und dann haben wir einen liebenden Vater im Himmel. Und dann erkennen wir auch diese Liebe, wie groß, wie wichtig die auch gewesen ist durch Jesus. Und heute sehe ich die Menschen in dieser Zeit, wo wir leben, wie ich vorhin schon mal sagte, sie glauben, sie bereiten sich vor, als wenn sie hier ewig leben. Und dann sagte ich zu meinem Nachbarn Wolfgang, ich sage, bist du denn vorbereitet auf die Ewigkeit? Du sagst, du bist Atheist. Bist du denn vorbereitet? Ja, ich habe alles gemacht, sagt er. Ich sage, was hast du denn alles gemacht? Ja, ich habe mein Testament gemacht, meine ganzen, was ich noch zu vererben habe, meine Kinder, die sind alle gut versorgt und so weiter. Ich sage, das meine ich nicht. Ich meine, bist du für die Ewigkeit, hast du eine, weißt du, wo du deine Ewigkeit verbleibst? Und dann hörte ich mal ein, das wollte ich ihm erst noch sagen, aber ich habe das dann nicht gemacht. Ist so ein kleiner Spruch. Einst sprach ein Atheist zu einem Christ. Oh, du armer Christ, wenn der Himmel eine Fabel ist. Da sprach der Christ zum Atheist: O du armer Atheist, wenn die Hölle keine Fabel ist. Kann man sich mal drüber Gedanken machen. Auf jeden Fall, nochmal zurückzukommen, das ist die klassische Linie oder die Schritte zur Vergebung und zur Versöhnung. Vergeben, und dann macht es uns fähig zu versöhnen, da kommt Sohn, da kommt die Sohnschaft drin vor, die Kindschaft. Wieder, dass wir mit Gott als erstes versöhnt sind, nur durch Jesus. Vergebung ist nur möglich durch Jesus, wenn ich ihn ganz persönlich darum bitte. Und ich möchte auch schließen mit einem Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, wo Jesus dann auch nochmal sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hat er auf einer jüdischen Beerdigung gesagt. Ich bin die Auferstehung. Er ist von den Toten auferstanden. Tod, Leben, von den Toten auferstanden als Erstling. Und er sagt, das wird jeder, wer an mich glaubt, wird auch leben, wenn er stirbt. Also hier ist nicht alles. Hier ist nicht die Sache zu Ende, sondern die Ewigkeit beginnt nach meinem Tod. Und dann ist die Frage, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Und nochmal zum Johannes 11, 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, Vers 26. Und wer da lebt und glaubt. Nochmal. Wer da lebt und glaubt. Also diese Entscheidung, wo ich meine Ewigkeit verbringe, muss ich hier auf der Erde treffen. Wenn ich vor seinem Richterstuhl stehe, dann ist es zu spät. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fragt er ja, er war ja bei Martha und Maria zu Hause: Glaubst du das? Und Martha sagt: Ja, Herr, ich glaube das. Und so einfach ist das. Glaube ich das? Nehme ich das für mein Leben an? Nehme ich das ernst? Oder bin ich weiter wie die meisten Menschen auch in Deutschland, aber auf der ganzen Welt, dass ich hier rackere, dass ich eine gute Rente habe, hier eine gute Altersversicherung und alles, was weiß ich. Und Jesus sagt: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Ich habe mir das mal so ausgemalt vor Augen. Stell dir das mal vor, alle Währungen der Welt, Euros, Dollars und alle Edelsteine der Welt, alles. Und auch in Deutschland noch das ganze Sondervermögen, was ja Schulden sind. Also wenn das auch alles so ein Haufen wäre, das Sondervermögen. Ein paar Millionen. Berge von ganz Golzen wäre übertürmt mit Geld und so weiter. Wenn du das besitzen würdest, diesen Reichtum, und dann würdest du sagen: So, Herr Jesus, jetzt habe ich genug, um meine Seele auszulösen. Dann sagt er: Das reicht nicht. Das ist was für die Portokasse, aber doch nicht für die Erlösung. Weißt du, so teuer ist die Erlösung Jesu, was er gegeben hat. Das ist nicht in Worte zu fassen. Das können wir auch nicht in Worte fassen. Das können wir nur im Glauben erfassen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, wenn wir mit Menschen in Konflikte stehen, und das sind wir alle, also jeder hat das, aber wie gehen wir damit um? Das ist: Ich will nicht mehr Rachegefühle haben, sondern vergeben ist kein Gefühl, sondern vergeben ist ein Versprechen. Das ist eine Tat, eine Handlungstat. Ich muss das in Worte kleiden. Ich muss zu meinem Gegenüber hingehen und muss ihm das sagen. Ich vergebe dir. Das musst du in Worten, das muss er hören. Das muss der Teufel auch hören, dass der weiß: Aha, da tritt jetzt was Neues in Kraft. Eine neue Ära tritt an. Und ich werde auch alle Rachegedanken nicht mehr gegen dich verwenden. Ich verspreche dir das, mich nicht mehr an deine Sünden zu erinnern, die du auch an mir begangen. Ich vergebe dir das. Und da sagt der Herr ja auch: Rächt euch nicht selbst, gibt Raum dem Zorn Gottes. Und das ist entscheidend. Und segnet eure Feinde. Wenn wir dann mit Leuten so im Clinch liegen, was sollen wir tun? Wir sollen sie segnen, weil wir diese Menschen nicht verändern können. Wenn wir sie aber Gott anbefehlen und sie segnen, dann übernimmt Jesus diese Sache. Und dann kommt da was Gutes bei raus. Wie zum Beispiel bei dem Mörder von der Stephanie Link, dann kommt ein Mörder, so ein Chaot, würde ich sagen, zum lebendigen Glauben. Gott kann die Herzen verändern. Und das möchte er eigentlich bei einem jeden Menschen von uns tun. Versöhnung, das erste, Versöhnung mit Gott, das geht nur durch die Vergebung meiner persönlichen Sünden, indem ich Jesus Christus anrufe. Keine Taufe rettet, kein Abendmahl rettet. Alles, das sind Erinnerungsmale, beziehungsweise wichtig, sehr, sehr wichtig, um daran zu denken, was Jesus getan hat. Gedenket, was ich getan habe. Aber zum Schluss nochmal, ich brauche das Erste, die Buße. Und eine biblische Buße geht nur, wenn ich erkenne, dass ich sündig bin. Dass ich genau wie der Psalmist schreibt, dass mir das auch bewusst ist. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, hier von der Erde, höre meine Stimme. Ich kann mich nicht selbst retten. Höre mich, Herr. Ich merke auf die Stimme meines Flehens. Und dann, wenn du Sünden anrechnest, der hat das verstanden. Wenn du Sünden anrechnest, dann kann niemand vor dir bestehen. Kein Mensch. Kein Mensch. Deshalb brauche ich die Vergebung. Das heißt, die Buße, ich erkenne, ich bin ein verlorener Sünder. Ich brauche Jesus. Und dann muss ich das in Worte kleiden. Keine komplizierten, langen Gebete. Brauche ich nicht. Es muss aus dem Herzen kommen. Und dann nehme ich ihn an und dann sage ich ihm, genau wie Stephanie Link das gesagt hat, ich nehme dich als Retter und Herrn an. Und ich bekenne dich auch öffentlich. Ich stehe dazu. Und seitdem ich 92 zum Glauben gekommen bin, kann ich darüber nicht mehr schweigen. Ich muss das anderen Leuten weitererzählen. Die Juden zuerst. Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn die Sünden vergeben sind, dann kommt die Versöhnung. Dann kommen wieder, man vereint sich wieder, weil man die Sünde nicht aufrechnet. Die Hass- und Rachegedanken, die kommen zum Erliegen. Wir können uns wieder in die Augen gucken. Und dann kommt die Versöhnung. Das ist, wie man so schön sagt, von Herz zu Herz. Und das wünsche ich dir und mir vielleicht nochmal, das erste Bild, wenn du das nochmal einblenden kannst, was ja auch mein Thema war. Vergebung ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Und das ist Jesus Christus. Alleine er. Und wir haben keine anderen Wege, keine Schlupfwege oder Nebeneingänge für den Himmel. Keine Kirche kann uns retten, kein Priester, kein Pastor, kein Rabbiner und kein Imam sowieso nicht. Niemand. Nur der lebendige Gott, Jesus Christus, der Herr. Und er hat seine Hand ausgestreckt. Und seine Einladung gilt auch heute. Kommet her zu mir, alle, niemand ausgeschlossen, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und Ruhe, Shalom geben für eure Seelen. Amen.